es braucht, aber das stimmt ja nicht so. Weil es gibt ja auch mittlerweile die Möglichkeit, also ich meine, das setzt voraus, dass eine Person eine andere Person kontrolliert. Die wieder, also ich meine, die könnten sich erstens gegenseitig kontrollieren, außerdem gibt es zentrale Kontrolle. Also ich meine, es ist ja Praxis mittlerweile,
richtig,
dass Leute Minuten genau überprüft werden.
Bitte,
das
hat... Auch das... Bitte, es war...
Ja, Akkordarbeit ist das Stichwort natürlich jetzt wieder aus meinem Spezialgebiet, von dem ihr mittlerweile wisst, ne? Sowjetunion, auch da wurde natürlich Akkordarbeit, Stücklohn eingeführt, was dazu geführt hat, dass zwar die vorgeschriebenen Stücke pro Stunde zum Beispiel produziert wurden, aber natürlich keines davon in irgendeiner Art und Weise in der Qualität so entsprochen hat, wie sich das der Unternehmer vorgestellt hat. Also diese ganzen Unwägbarkeiten sind auch in anderen Aspekten im Spiel. Ne? Das war nur ein herausgegriffenes Beispiel dafür, dass Nichtwissen im Spiel ist. Auch bei Akkordlohn ist halt auf einer anderen Ebene im Spiel. Nicht? Auch bei der gegenseitigen Kontrolle ist Nichtwissen im Spiel. Gegenseitige Kontrolle auch da, nicht? Sowjetzeit typisch, dass sich die Kontrolleure natürlich sehr schnell auf der Backe gehauen haben und gesagt haben, pass auf, du schreibst deinen Bericht, ich schreibe meinen, lassen wir uns das gegenseitig lesen und wir haben beide keine Probleme. Nicht? Aber der Sinn der Sache war ein anderer. Auch bitte mit modernen Informationsmöglichkeiten, nicht? Also Kontrolle per Stechuhr, um da historisch zu beginnen, nicht? Aber eben heute auch die tatsächliche Anwesenheit an einem Bildschirmterminal, nicht? Was sehr leicht überprüfbar ist. In dem Moment, wo der in der Früh seinen Code eingibt, ist er online oder ist er sozusagen betrieblich tätig. Und wenn er sich wieder auslinkt, hat sein Arbeitstag aufgehört. Nicht? Auch das sehr leicht kontrollierbar. Aber im Einzelnen gibt es natürlich da jede Menge Möglichkeiten, das zu unterlaufen. Jeder, der bereits berufstätig gewesen ist, weiß, dass die Belegschaften, die Arbeitenden im Allgemeinen sehr kreativ sind. Und kreativer sind als die Unternehmer bei der Kontrolle.
Ja, das ist ein bisschen, das wäre schön so, aber ich glaube, dass das teilweise so verinnerlicht ist, dass dieser Besuch auch finanziell weniger unternommen wird, überhaupt das zu unterlaufen, dass das gar nicht mehr als ein Kampf dagegen oder das.
Ja, also, ja. Das ist toll. Ja, also muss man auch sagen, wie viel Kontrolle ist halt überhaupt möglich, weil auch der Mensch, der hat nicht zwei Modi, dass er sagt, okay, zu Hause bin ich privat und
dann
schalte ich alles ab und bin das nur für die Firma da, das geht einfach nicht.
Ja, selbstverständlich.
Auch wenn man da 100% kontrolliert, es geht nicht, dass der Mensch alles abschaltet.
Ja. Das ist ein berühmt, also gerade im Zusammenhang mit dieser Theorie um die Arbeit, ein berühmter, also viel diskutierter Gesichtspunkt, der schon von Marx herausgestellt wurde im Hinblick darauf, dass eben die Arbeitskraft keine Ware sein kann, ganz einfach, weil sie von dem Träger der Arbeitskraft nicht sauber trennbar ist, so wie das bei Produkten der Fall ist. Das ist ganz klar, ein Produkt kann ich veräußern, ohne dass da irgendwas wie ein menschlicher Aspekt dahinter steckt. Eine Arbeitskraft kann ich nie so veräußern, ohne den Menschen mit im Spiel zu haben. Nicht? Schon das macht eben diese Operation mit Nichtwissen notwendig.
Entschuldigung,
ja? Ja, vielleicht. Ja, also wie auch das Beispiel Hartz IV, das ihr vielleicht verfolgt habt, gerade aktuell gezeigt hat. Es ist fast eine Frage der Quantität, möchte man sagen, wo mehr Kreativität im Spiel ist. Und das sind zum Beispiel jetzt aktuell in Deutschland die 5 Millionen Arbeitslosen einfach von der Masse her schon im Vorteil gegenüber den, 50.000 Betreuern und Betreuerinnen in diesem Arbeitsmarktservice. Nicht? Also die sind von ihrer potenziellen Kreativität bereits im Vorteil. Also von da haben sie beständig neue beständig neue Versuche, dieses System zu unterlaufen ins Spiel. Und wer das jetzt in den letzten Jahren verfolgt hat, die Sache ist ja gigantisch, was da alles zum Vorschein gekommen ist. Und es hat sich herausgestellt, dass Hartz IV, das eben genau diese Bürokratie der Aufteilung der Arbeitslosenversorgung in Deutschland beheben sollte, das eigentlich als antibürokratisches Streamlining-Mittel für diese überhandnehmende Administration gedacht war, dass das mittlerweile wesentlich mehr Administration, sprich Kontrolle, auf den Plan gerufen hat, als ursprünglich vorgesehen war. Bitte.
Sie haben davor gesagt, dass die Menschen sind. Ja. Das heißt, wenn es mit Bio und Fairtrade spielt, transportiert sich genau das Gegenteil, was in der Ware auf die
Na, da haben Sie mich falsch verstanden. Ich habe nicht gesagt, dass die Arbeitskraft nicht unabhängig von der menschlichen, vom Menschen gesehen werden soll, sondern dass sie nicht trennscharf unterschieden werden kann. Und das habe auch nicht ich gesagt, sondern das hat bereits Karl Marx herausgestellt und das wurde in dieser Geschichte der Arbeit immer wieder verschiedentlich betont. Nicht? Ich würde sagen, dass der Versuch, mit Fairtrade-Produkten zu handeln, den Versuch inkludiert, den Menschen oder den menschlichen Faktor ins Spiel zu bringen. Einen menschlichen Faktor, der eben vor dem Hintergrund des internationalen, des globalen Handelns verloren gegangen ist. Ganz einfach deswegen, weil so viele Zusammenhänge dafür gesorgt haben, dass eben, sonstige eben nicht Fairtrade gehandelte Produkte wesentlich billiger angeboten werden können.
Bitte. Aber zeugen nicht derzeitige Diskussionen auch davon, dass dieser menschliche Faktor sehr wohl eingebracht wird, außerhalb von Dingen wie Fairtrade, so wie bei dem Prinzip der schlanken Produktion oder Qualitätszirkel. Ja. Da ist es ja erwiesen worden im Endeffekt, dass diese tayloristische Wirtschaftsform, wo man direkt nach Leistung, nach hergezahlten Stücken Wirtschaft betreibt oder Bewertung betreibt, dass sich das eben nicht rentiert.
Richtig. Ja, es gibt da ganz eine Reihe von theoretischen Konzepten dazu. Eines zum Beispiel eben unter dem Titel Human Relation. Also die ganz explizit diesen Faktor Mensch zur Arbeitskraft dazuziehen wollte. Also Sie haben es erwähnt, auch dieses berühmte Einbeziehen oder dieses Organisieren von Kleingruppen, in denen eben, Kreativität und so die Möglichkeit erhalten soll, sich produktiv für die Firma auszuwirken. Nicht? Denken Sie, wird berichtet von amerikanischen Softwarefirmen, die selbstverständlich ein Schwimmbad und einen Volleyball-Court sonstige Recreation Facilities auf ihrem vorsieht, weil sie eben annehmen, dass nur dann die Angestellten entsprechend kreativ sind. Nicht? Also da werden die Softwareentwickler gerade dazu angehalten, sich beim Tischtennis da irgendwie zu lockern, um eben kreativ zu sein und vieles mehr. Nicht? Also das sind alles Überlegungen, die eben ganz gezielt auf dieses Problem antworten. Nur grundsätzlich ist es natürlich nach wie vor im Spiel. Der Faktor Arbeitskraft wird de facto als Ware gehandelt, ist aber eben von dem, was wir so als menschliche Aspekte ansehen, nicht loslösbar. Ne?
Bitte. Ich wollte nur einwenden, dass dieses Beispiel mit den Softwarefirmen, die im Schwimmbecken und alles haben, das hat auch einen zweiten Faktor, warum das für die Leckbewegung und für die Arbeitung.
Ja, auch das natürlich. Ne? Das, ja, ja. Erinnert an jene glorreichen Zeiten Hochkapitalismus, wo eben zum Beispiel auch die Geschäfte, in denen die Arbeiter und Arbeiterinnen einkaufen sollten, zum Betrieb gehört haben. Nicht? Und wo statt der Entlohnung dann bestimmte Jetons ausgegeben wurden, mit denen die Arbeiterinnen und Arbeiter einkaufen konnten, damit sie eben nur in diesen Geschäften einkaufen und nicht das verdiente Geld dann zur Konkurrenz tragen. Nicht? Also da gibt es eine ganze Reihe von solchen Aspekten, die da natürlich in der Geschichte der Arbeit im Spiel waren, die hochinteressant zu verfolgen sind. Ich weiß nicht, wenn Sie diese Unternehmungen der großen Softwarefirmen zum Beispiel im indischen Bangalore verfolgt haben. Nicht? Also ich weiß nicht, wer das kennt, Bangalore ist, glaube ich, die drittgrößte Stadt Indiens und wie alle indischen Städte, muss man sagen, ein Moloch Also ein wie bitte? Ja, naja, wie man es nimmt, nicht? Also es ist schon durchaus interessant, wenn man dort Urlaub macht, nicht? Aber für einen Softwareentwickler, der dort tätig sein soll und der möglicherweise an irgendeinem Campus in den USA auch eine Anstellung finden könnte, wo er dann, was weiß ich, in einer halben Stunde am Strand ist und sich da in die Sonne legt und vieles mehr, nicht? Ist es nicht sonderlich reizvoll, in einer solchen Stadt dauerhaft zu leben. Auch schon deswegen. Richtig, ich wollte gerade darauf hinaus. Ne? Im Hinblick auf dieses Problem, auch zum Beispiel im Hinblick auf den innerstädtischen Verkehr, ne? Das sei, so habe ich gelesen, extrem schwer, da rechtzeitig zur Arbeit zu kommen, weil einfach die Straßen ständig verstopft sind. Ne? Und vieles mehr hat dazu geführt, dass eben auch dort die Unternehmer diese Softwarefirmen mit allem ausstatten, was man im Prinzip als Softwareunternehmer da zum Leben braucht. Und die Leute bis zu einem gewissen Grad gar nicht mehr rauskommen aus dem Territorium. Nicht? Also das ist ein riesiges Gelände, wo auch die Bungalows untergebracht sind, wo die leben und wo Geschäfte sind und Kino und Kultureinrichtungen und Schwimmbad und was auch immer ein Softwareentwickler so zum Leben braucht. Nicht? Und das restliche Indien ist etwas, von dem man gelegentlich irgendwie aus der Zeitung oder aus den Nachrichten erfährt. Nicht? Also die wirklich so in Enklaven leben, in Ghettos, umgekehrt gesehen. Auch das, nicht? Natürlich. Auch das. Also es sind sehr viele Aspekte im Spiel, die zu diskutieren natürlich hochinteressant wäre, aber doch vielleicht den Rahmen unserer Veranstaltung hier ein bisschen sprengen. Da ist sehr viel im Gange. Was aber jetzt so theoretisch gefasst oder was ein bisschen pauschalierend dann zusammengefasst, eben grundsätzlich mit Spezialisierung und Differenzierung der Arbeit zu tun hat. Mit einer Spezialisierung und Differenzierung der Arbeit, die eben erstens mal heute nicht mehr in irgendwelchen abgrenzbaren Territorien stattfindet, auch diese Entwicklungen im indischen Bangalore haben natürlich ihre Auswirkungen auf den Rest der Welt, keine Frage. Ganz einfach deswegen, weil die betroffenen Softwareentwickler gelegentlich dann auch ihren Arbeitsplatz wechseln oder gezwungen sind, den zu wechseln und vieles mehr. Ne? Also wo sozusagen eine Globalität im Spiel ist, die durch nichts mehr dauerhaft abschaltbar ist. Kein Land der Welt, auch mit den größten, mit den rigorosesten Zollbestimmungen, mit den extremsten Versuchen, Grenzen zu ziehen, ich weiß nicht, vielleicht jetzt einmal Nordkorea und ähnliche Länder ausgenommen, schafft es noch, den globalen Kontext dauerhaft auszuklammern. Und das konfrontiert höchst unterschiedliche, höchst differenzierte und höchst spezialisierte Arbeitsarten und natürlich auch Wissensstände permanent miteinander. Konfrontiert und lässt sie kollidieren. Und genau das macht solche Interaktionsmedien, wie es das Geld zum Beispiel darstellt, dysfunktional oder zumindest tendenziell dysfunktional. Da gibt es dann eine ganze Reihe von Dingen, die sich mit Geldwerten nicht mehr so leicht bemessen lassen. Das hat nicht nur mit Freizeitaktivitäten zu tun. Das hat eben zum Beispiel auch mit solchen Dingen zu tun wie Wirtschaftsethik, dem Umstand, dass ein Unternehmen eine gewisse Verpflichtung, eine gewisse moralische Verpflichtung gegenüber den Arbeitnehmern an einem bestimmten Standort hat. Da ist jeder Unternehmer, das unterstelle ich mal, doch bis zu einem gewissen Grad betroffen als Mensch. Aber als Wirtschaftstreibender kann er nicht anders. Ganz einfach, weil Geld beziehungsweise die entsprechenden kompetitiven Vorteile und vieles mehr, was da im Spiel ist, dafür sorgen, dass es ganz einfach für ihn notwendig wird, und zwar jetzt nicht nur rentabler wird, sondern so richtig notwendig wird, seinen Standort zu verlagern. Das sind zwei verschiedene Aspekte im Spiel, die miteinander kollidieren und die miteinander mit herkömmlichen Mitteln, sprich mit denen, die uns aktuell zur Verfügung stehen, nämlich zum Beispiel dem Geld, unter anderem dem Geld, nicht mehr übergreifbar sind. Das ist genau das Problem, das wir mit dieser vielbesprochenen Ökonomisierung der Lebenswelt haben. Oder mit der Ökonomisierung des Wissens. Auch bei uns ist sehr sichtbar oder sehr deutlich greifbar, dass, ich sage jetzt mal, durchaus wahrscheinlich für 95% von uns hier ein gewisses Interesse am Gegenstand, am Philosophieschreiben, am Denken, am Problematisieren im Vordergrund steht und dass sich dieses Interesse nicht mit Geldwerten messen lässt oder dass es sich sozusagen per se weigert, ökonomisiert zu werden. Was wir so als, was nicht Herzbluttätigkeit des Philosophierens ansehen, ist in keiner Art und Weise mit dem messbar oder fassbar, was eben da draußen in der Wirtschaft, im Wirtschaftsleben zählt. Das Einzige, was uns aktuell zur Verfügung steht, sind allerdings solche Medien wie das Geld. Ganz einfach, weil sie historisch entstanden sind, zu Zeiten, wie eben solche Aspekte des Philosophierens noch nicht so breitenwirksam wichtig gewesen sind. Natürlich hat es auch im 19. Jahrhundert, hat es auch im, was seit zu Platons Zeiten und viel mehr Philosophen gegeben, allerdings vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie das heute in unserer Gesellschaft der Fall ist. Und darüber hinaus dann eben auch, was nicht, eine ganze Reihe von Künstlern und eine ganze Reihe von sonstigen Lebensentwürfen, die nicht mit herkömmlichen ökonomischen Mitteln messbar sind. Hier fehlt uns ganz einfach ein übergreifendes Medium, mit dem wir diese Werte, die da ohne Zweifel vorhanden sind, tauschen können. Geld versagt hier den Dienst. Geld wurde für andere Zusammenhänge geschaffen. Geld ist in einer bestimmten historischen Epoche funktional gewesen, hat oder ist zumindest aktuell dabei, seine Funktionalität zu verlieren. Das ist so ein bisschen die zentrale These dieser Geschichte. Bitte. Das wüsste ich gern. Naja, ich kann schon was andeuten, was mich besonders interessiert. Viele von euch wissen das natürlich. Ne? Also es gibt da diese zum Teil als sehr, sehr utopisch bezeichnete Idee des Grundeinkommens. Ein Einkommen, das eben unabhängig dem zur Verfügung gestellt wird, was gegenwärtig unter dem Titel Erwerbsarbeit läuft. Sowas wie eine Existenzsicherung, eine Daseinssicherung, die eben, je nachdem wie hoch dieses Grundeinkommen dann sein wird, einen bestimmten Raum schafft. Sagen wir mal, das Grundeinkommen wird, ich weiß nicht, 800 Euro hoch oder sollte so hoch sein, wie auch immer, 800.000 Euro, nicht? Dann kann innerhalb dieses Bereichs etwas unternommen werden, was im weitesten Sinn natürlich Problemlösungsversuch ist. Was anderes gibt es nicht in diesem Konzept. Das sich nicht am Markt bewähren muss. Das heißt, dass nicht seine Nachfrage finden muss. Ich kann mich der Philosophie widmen, ich kann mich einer künstlerischen Tätigkeit widmen, ich kann mich der Pflege meiner bedürftigen Großeltern widmen oder Eltern widmen, der Erziehung meiner Kinder oder auch, ich weiß nicht, irgendwelchen Entwicklungshilfen in der dritten Welt, ohne dass ich dafür eine Nachfrage finden muss, die dafür sorgt, dass ich irgendeine Art von Einkommen aus dieser Tätigkeit beziehe. Das heißt, dieses Grundeinkommen suspendiert den Tausch bis zu einer gewissen Höhe, nämlich bis zu der Höhe, in der es ausbezahlt wird. In diesem Bereich ist der Tausch aufgehoben, ist nicht notwendig. Natürlich kann man dann auch, ich weiß nicht, wenn man künstlerische Produkte herstellt oder jetzt Philosophie betreibt, kann man das natürlich auch zum Tausch anbieten und schön, wenn sich jemand findet. Aber es ist nicht notwendig, um die Tätigkeiten durchzuführen. Das ist irgendwie so ein bisschen die Idee dahinter und selbstverständlich operiert ein Grundeinkommen ganz explizit mit Nichtwissen. Ganz einfach, weil es eben nicht wissen will und auch niemand festzustellen versucht, was da in diesem Bereich der, sagen wir mal, 800 Euro getätigt wird, getan wird. Und genau deswegen, weil die Gesellschaft nicht drauf schaut, was ihre einzelnen Mitglieder in diesem Bereich tun, erspart es ja ganz eine Reihe von Administrationsaufwand. Nicht? Also all diese Feststellungsversuche und Kontrollversuche, die eben heute zum Beispiel unter dem Titel Hartz IV da diskutiert werden, hat eine solche Gesellschaft zumindest in diesem Bereich nicht notwendig. Aber das nur als Andeutung, nicht? Das ist so eine dieser Möglichkeiten, die mich besonders interessieren. Es mag allerdings unzählige andere und vielleicht auch bessere geben, nicht? Das wissen wir noch nicht. Irgendwann wird sie doch etwas einstellen, was vielleicht dieses Problem, ich meine, seien wir so optimistisch, das muss man dazu sagen, nicht? Weil sozusagen Notwendigkeit dafür, dass wir eine Lösung dafür finden, gibt es nicht. Ja, also natürlich, selbstverständlich. Also damit sozusagen der soziale Frieden bewahrt wird, ist es höchst notwendig, so etwas zu finden. Ne? Aber es sind natürlich auch Horrorszenarien vorstellbar, dass wir uns alle die Köpfe einschlagen und wieder der Stärkere einfach gewinnt. Oder? Richtig, ja. Ja, allerdings eines, dass also wo der Bereich der ausbezahlten Summe so gering ist, dass da nicht. Ja, also Alaska verteilt jährlich die Gewinne der Erdölförderung in Alaska. Das ist eine gewisse Dividende eines Fonds, der dazu eingereicht wurde. Und diese Dividende hat sich im Vorjahr, ich glaube, auf 900 Dollar jährlich. Und das ist natürlich sehr gering. Es war schon mal höher, nicht? Also das variiert so ein bisschen mit den Möglichkeiten des Landes selbst. Es war schon mal auf 1.500 Dollar, aber es ist trotzdem auch 1.500 sind in irgendeiner Art und Weise existenzsichernd wäre. Nicht? Also die Alaskianer oder Alaskaner, was auch immer, sind natürlich nach wie vor gezwungen, sowas wie Erwerbsarbeit zu leisten.
Bitte. Wie würde so ein Grundeinkommen zustande kommen? Wer ja. oder was würde das sozusagen voraussetzen?
Also habe ich gewusst, wenn ich das Thema anspreche, dann rede ich mir natürlich sehr gerne darüber weiter, keine Frage.
Ja, bitte. Ja, ja, schon
ja.
Bei H.G. Wells nachlässt literarisch.
Ja,
da wird bei H.G. Wells wird in Zeitmaschine das ja, ein solches Grundeinkommen angenommen. Die gibt zwei Gruppen von Bevölkerung, die einen müssen arbeiten, die anderen nicht. Und die nicht mehr arbeiten müssen, haben gesicherten Lebenswandel, werden aber willenlos und werden verwöhnt. Aber es reicht, dass die Produktivität des Staates, das kommt oft vor, reicht aus, um ein solches Grundeinkommen zu sichern.
Ja, also da gibt es verschiedenste Modelle. Grundsätzlich gehen die Leute schon davon aus, dass es eigentlich sehr leicht finanzierbar sein sollte, gerade angesichts der Reichtümer, die in der Welt vorhanden sind, dass der politische Wille halt fehlt, dass umzusetzen, was darauf hinweist, dass die Probleme, obwohl sie natürlich schon sehr gravierend sind, aber offensichtlich noch nicht so gravierend sind, dass da etwas getan werden muss. Ne? Aber der Umstand zum Beispiel, dass auch unsere österreichischen Politiker doch ja, mich zum Beispiel des Öfteren jetzt einladen zu Gesprächen und Vorträgen und viel mehr, aber ganz eine Reihe von anderen Leuten auch diesbezüglich immer wieder hören und jetzt im Hinblick auf diese Thematik, das Gespräch suchen, weist darauf hin, dass sie alle sehr, sehr eifrig auf der Suche nach Lösungsmöglichkeiten sind. Nicht? Und das, naja, lässt zumindest einen gewissen Optimismus irgendwie, oder gibt einen gewissen Optimismus Raum. Aber obwohl ich auf der anderen Seite sage, dass wir doch von dem, also von den 800 Euro sind wir doch schon doch noch einiges entfernt. Nicht? Es gibt mittlerweile sowas wie eine Steuerrefundierung, die etwas wie eine Negativsteuer darstellt, nicht? Also unter einem gewissen Steueraufkommen oder einem gewissen Einkommensaufkommen bekommen Sie Steuer zurück. Und das ist im Prinzip auch ein Einkommen, das leistungslos bezogen wird. Nicht? Selbstverständlich sind aber auch, ich weiß nicht, Subventionen, wie unsere Landwirtschaft im großen Stil bezieht, leistungslose Einkommen im Prinzip. Nicht? Beziehungsweise wird die Leistung umdefiniert, was ja nicht uninteressant ist, gerade im Rahmen der Landwirtschaft. Nicht? Also da wird eben nicht mehr klassische landwirtschaftliche Produktion geleistet, sondern Landschaftspflege oder ich weiß nicht, die Bereitstellung von touristischen Kulissen für die Urlauber am Bauernhof und vieles mehr. Ne? Also auch das sind natürlich mittlerweile Zahlungen, die leistungslos vergeben werden.
Das ist nicht Anwendung, die bezahlt wird, sozusagen.
Bitte?
Wenn wir von Wissen und Nichtwissen reden,
ja, ja.
Das Wissen ist nicht Anwendung bezahlt.
Es ist recht interessant. Ganz richtig. Es ist in politischer Hinsicht ganz interessant, dass diese Umstellung der landwirtschaftlichen Subvention eigentlich ohne großes Aufheben erfolgt ist. Das heißt, die EU hat irgendwann festgestellt, dass die außereuropäischen landwirtschaftlichen Güter einfach zu billig sind, dass die Landwirte in der Europäischen Union nicht mit können und hat begonnen, die Landwirte zu subventionieren. Und diese Subventionen sind zunächst einmal selbstverständlich Agrarsubventionen gewesen, sprich, die sollten relativ niedrige Preise bei Agrarprodukten ermöglichen. Preise, die so niedrig sind, dass die EU-Produkte mit den Außer-EU-Produkten in Konkurrenz treten konnten, dass sie zumindest verkaufbar gewesen sind. Das hat sich leider Gottes als nicht machbar erwiesen. Die ausländischen Produkte, die außereuropäischen Produkte, waren trotzdem günstiger. Und die EU hat im Hinblick darauf so ein bisschen eigentlich unter der Hand, ohne das an die große Glocke zu hängen, diese Subventionen einfach nur umdefiniert. Die haben gesagt, die kriegt ihr jetzt nicht, dass ihr landwirtschaftliche Arbeit leistet, wie bisher, sondern die bekommt ihr jetzt dafür, dass ihr zum Beispiel die Infrastruktur in den Bergbauernregionen oder jetzt am Land irgendwie in Ordnung haltet. Nicht? Also die Kühe stehen eben heute im Stall, weil die Kinder der Touristen eine Freude damit haben und nicht deswegen, weil dezidiert Milch produziert wird. Nicht?
Weil es auch ein Kulturraum ist, der
irgendwo selbstverständlich wichtig ist zu haben. Selbstverständlich. Das ist eine,
würde, wäre das ein großes Problem.
Ja, ganz richtig. Das ist eine Umorientierung auf andere Werte. Da, wir sind in Europa der Meinung, dass es einen gewissen Wert hat, sowas wie Landwirtschaft nach wie vor zu haben. Das würde selbstverständlich auch ein großes Problem darstellen, wenn die alle abwandern würden und in die Städte ziehen würden. Oder auch das steckt natürlich dahinter. Aber grundsätzlich ist schon natürlich sozusagen eine gepflegte Landschaft, etwas, das der Europäer schätzt, und im Hinblick darauf ist er heute eben bereit zu bezahlen. Bitte.
Das Gleiche ist doch auch die Produkte der Abschirm oder so. Das darf man nicht
gefördert. Ja.
Das ist auch nur von politischen Dingen oder vielleicht auch auf anderen.
Ja.
Aus dem Willen nach Autarkie oder?
Selbstverständlich. Also eine ganze Reihe von Entlohnungen, die eigentlich bereits sowas wie ein Grundeinkommen vordenken oder vormachen. Es wird nicht so genannt. Und da ist der Aspekt des Nichtwissens im Spiel. Ne? Politisch verkaufbar wäre es ja nicht unbedingt. Also Wahlen würde man nicht gewinnen, wenn man groß heraushängt, bitte wir zahlen jetzt die Landwirte dafür, dass sie eigentlich gar nicht mehr landwirtschaftlich arbeiten. Ne? Das muss man so ein bisschen unter einer Glocke des Nichtwissens tun. Auch bitte, ich weiß nicht, was besonders oft herausgestellt wird, wenn wir bei dem Thema schon sind, das Umschichten von Arbeitslosen in den Schulungen des Arbeitsmarktservices. Also da sind sehr viele Leute, die über 50 sind, von denen jeder, der da betreuend tätig ist, weiß, dass die keine Chance mehr haben am Arbeitsmarkt. Die werden nicht entlassen und es wird ihnen nicht gesagt, bitte, okay, wir zahlen euch das, ohne dass ihr irgendwas tut, sondern die werden von einer Schulung in die nächste geschickt. Nicht? Wo jeder weiß, dass im Prinzip das dazu dient, dass die Arbeitslosenzahlen gering gehalten werden. Nicht? Bitte. Ja, ja. Naja. Sagen wir mal so, es gibt sehr unterschiedliche Sozialstaatfaktoren. Also es gibt sehr unterschiedliche Prozentsätze, was die Staaten jeweils für ihre Sozialleistungen ausgeben. Also es ist ganz klar, dass die skandinavischen Länder, es wurde vielfach diskutiert und herausgefunden, dass die skandinavischen Länder da weltweit voranliegen. Und auf der anderen Seite, was nicht das Gefälle gegenüber Amerika zumindest auffällig ist. Nicht? Also Sozialleistungen und so. Gute Frage, nicht? Naja, eigentlich wollte ich noch was an. Wir bleiben beim Thema, nicht? Leistung im Hinblick auf was? Das ist genau der Punkt. Also im Hinblick auf klassische Erwerbstätigkeit würde ich sofort auch sagen, na bitte, ja super, ich kriege meine 800 Euro, ich tue das nicht mehr, was ihr als Arbeit ansieht. Ne? Aber also ich kann jedem von euch garantieren, dass ich nicht zu philosophieren aufhören würde. Und wenn das als Leistung angesehen wird, na dann leiste ich vermutlich mit Bezug eines Grundeinkommens wesentlich stressfreier und wesentlich produktiver, als ich das gegenwärtig tue, wenn ich doch immer wieder dran muss, dass ich irgendwo ein sonstiges Einkommen auch herbekomme. Gut, bitte, ich meine, die Universität ist da fast sowas wie ein Grundeinkommens. Naja.
Bitte. Aber das Problem liegt doch nicht darin, glaube ich, dass diese Arbeiten oder von mir aus diese Berufe wie wie Doktor oder vielleicht so ein Universitätsprofessor erhalten bleiben, sondern Berufe wie Müller, bei der Müllerputz arbeiten, die sterben halt dann aus, meiner Meinung nach. Weil das will natürlich niemand machen.
Das ist die gute Frage, ne? Also, ich meine.
Ja, ich weiß, wenn ich 2000 Euro habe, wenn jeder gleich viel verdient, dann will er nicht mehr machen.
Ja.
Die Frage ist ja, würde man für seine Arbeit noch entlohnt werden? Das heißt, komme ich mit den 1000 Euro aus? Reicht mir das?
Na bitte, es ist tatsächlich.
Mehr Geld?
Ja, eben, ne, das ist ein Grundeinkommen. Also es ist jeder natürlich für jedem frei, der mit der Summe dann nicht auskommt, darüber hinaus dazu zu verdienen. Ne? Aber bitte, man muss dazu sagen, diese Frage, da verbergen sich so viele andere ungelöste Aspekte dahinter, dass es natürlich jetzt nur sehr schwer und nur sehr abstrakt zu beantworten ist. Ganz grundsätzlich ist dazu zu sagen, wenn es Arbeiten gibt, die niemand tun will, dann sollten die entsprechend hoch entlohnt werden. Aktuell ist es allerdings so, da sehr viele Chance haben, auszukommen, ohne irgendeine Arbeit anzunehmen, dass sie quasi gezwungen sind, unangenehme Arbeiten zu übernehmen. Und diese unangenehmen Arbeiten sind dann aktuell eigentlich sehr schlecht entlohnt, was ja eigentlich eine Groteske ist. Nicht? Gerade die niemand tun will, diese Tätigkeiten sollten entsprechend. Mit einem Grundeinkommen hätten die Betroffenen eine Chance, Nein zu sagen. Der sagt dazu, Diese Tätigkeit ist mir zu schmutzig. Wenn du willst, dass ich das tue, dann zahl mir gefälligst mehr. Und das wäre also zum Hinblick auf diese Arbeiten durchaus ein sinnvoller Effekt. Allerdings, bitte, und das sage ich auch gleich ganz dezidiert dazu, die große Problematik, die dahinter schlummert, ist natürlich auch wieder die Globalisierung. In dem Moment, wo natürlich irgendwo anders dann billige Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, die unseren Dreck wegräumen, haut das Konzept nicht hin. Das heißt, denn so ein Grundeinkommen steht noch dazu, dass grundsätzlich eine ganze Reihe von Problematiken birgt vor dem Problem, dass es eben eigentlich global eingeführt werden müsste. Oder zumindest in so großen Kontexten, wie es die EU zurzeit ist. Was übrigens auch in Brüssel diskutiert wird. Also da gibt es Leute, die das mit Begeisterung immer wieder vorbringen und entsprechend auch untersuchen und Studien dazu anregen und vieles mehr. Also das ist nicht so, dass diese Problemlösung da nicht gesehen würde oder gleich einmal ad acta gelegt würde. Es gibt nur tatsächlich, dessen muss man sich bewusst sein, eine ganze Reihe von Problemen diesbezüglich zu lösen. Bitte. Selbstverständlich, auch das ist ein großes Problem. Nicht? Also der große Unterschied derjenigen Warenkörbe, wie das genannt wird, die wir eben als ermöglichend ansehen. Ist ganz klar, dass jemand in Afrika, der 800 Euro kriegt, also man braucht ja nur sich ein bisschen vorzustellen, was für große Unterschiede in der Welt es gibt und auch hier, ich weiß nicht, in solchen Ländern wie Österreich zwischen Land und Stadt, nicht Lebenshaltungskosten in der Stadt, Lebenshaltungskosten am Land und vieles mehr. Also es gibt enorme Unterschiede und auch da wird sozusagen ein gewisses Maß an Nichtwissen notwendig sein, um diese Unterschiede dann zu übergreifen. Es wird nicht, zumindest in naher Zukunft nicht möglich sein, Grundeinkommen individuell zu vergeben, sprich jedem wirklich so viel zu geben, wie er braucht. Nicht? Das ist sowieso eine sehr utopische Geschichte. Aber vielleicht ist es doch eine Möglichkeit, diese Diversität an Arbeitsarten, die wir aktuell kennen und die wir nicht mehr übergreifen können, zu integrieren und die Kohäsion der Gesellschaft dann ein Stück weit weiter zu sichern. Selbstverständlich diesbezüglich auch gleich der Hinweis, auch ein Grundeinkommen ist ein historisches Medium in diesem Sinn und hat dann historisch eben vielleicht in einer bestimmten Epoche seine Funktion und verliert diese gerade aufgrund dessen, was dann mit diesem Grundeinkommen möglich wird, auch wieder. Also das heißt, das wird sein eigenes Altwerden oder Veralten mitdenken müssen. Bitte.
Ich habe da ein Problem mit dem Begriff Nichtwissen. Mir ja. ist vorgekommen, dass Sie den jetzt einige Male so verwendet haben, dass das sehr wohl ein Wissen ist. Man wird sozusagen absichtlich nicht berücksichtigt bei der Fernsehung.
Das ist eine gute Frage, ne?
Ja. Ich möchte mich anhängen, ich habe beim letzten Mal gedacht, ob das jetzt so etwas wie eine Verdrängung ist. Mhm. Eine Verdrängung eines Problems, die, glaube ich, jetzt im menschlichen Leben sogar ganz nützlich ist. Mhm. Weil wenn ich mir ständig alle Probleme, die möglich sind, vorstelle, würde ich wahrscheinlich jeden zurücksitzen.
Ganz richtig. Kennen Sie das nicht? Wenn man geht und sich denkt, wie mache ich denn das, dass ich gehe, stolpert man.
Ja.
Mhm. Das heißt, in actu, oder sprechen, da ist es noch deutlicher. In dem Moment, wo ich drüber nachdenke, wie bewege ich denn jetzt meine Zunge, damit ich diesen Laut erzeuge, in dem Moment funktioniert es nicht mehr und ich fange zu stottern an oder irgendwas. Nicht? In actu, dazu dient diese Ebenenunterscheidung, oder um das zu verdeutlichen, dient diese Ebenenunterscheidung, oder ist dafür recht günstig. Nicht? In actu, auf Vollzugsebene sozusagen, bin ich unterwegs und tue das, auf Basis eines bestimmten Wissens. Ich weiß, wie man spricht. Wenn ich spreche, muss ich aber nicht darüber nachdenken, wie ich spreche oder was da für ein Wissen im Spiel ist. Es funktioniert einfach. Das ist die Vollzugsebene. Ich kann natürlich meine Fähigkeit zu sprechen, Deutsch zu sprechen zum Beispiel, als spezifisches Wissen herausstellen. Insbesondere wird es dann deutlich, wenn Leute im Spiel sind, die nicht Deutsch sprechen. Die werden dann sofort sagen, na, das ist aber ein Wissen, der weiß, wie man Deutsch spricht. Dann wird aber dieses Wissen, das ich in actu auf der Vollzugsebene verwende, beobachtet, nämlich von jemandem, der feststellt, dass es sich dabei um. Das ist der entscheidende Punkt. Also es gibt eine Vollzugsebene, auf der etwas stattfindet, was durch Wissen getragen wird. Dieses tragende Wissen kommt aber nur in den Blick, wenn jemand anderer darauf hinschaut. Das ist dann eine Metaebene gegenüber dieser Vollzugsebene, eine Ebene zweiter Ordnung. Jetzt sind wir erstens mal, wie ich das jetzt auch gerade demonstriert habe, so komplexe Wesen, die sich offensichtlich selbst beobachten können. Sehr verkürzend ausgedrückt, also ich kann eben mein Sprachwissen bewusst als Wissen herausstellen. Es ist die Frage, nicht? Im Hinblick auf dieses Stolpern oder das zu stottern beginnen, wird schon deutlich, dass es wirklich im Vollzug Probleme gibt. Also wirklich gleichzeitig geht es oft einmal nicht oder nicht so gut. Nicht? Also zu gehen und gleichzeitig zu wissen zu versuchen, wie man geht, bringt das Gehen durcheinander. Also wirklich gleichzeitig ist ein bisschen problematisch. Selbstverständlich gehen und auch sehr schnell gehen oder springen oder sonst was und stehen bleiben und mal überlegen, wie habe ich das jetzt gerade gemacht. Und ich kann das dann auch wissenschaftlich analysieren und systematisieren und da sehr differenziertes Wissen ausbilden. Das heißt, nur eine Sekunde noch, nicht? Dasjenige Wissen, das mein Sprechen als solches trägt, nämlich das Wissen, wie man Deutsch spricht, ist im Hinblick auf das eigentliche Sprechen latentes Wissen. Es bleibt latent, das ist ein ganz wichtiger Begriff, der da in den Sozialwissenschaften im 20. Jahrhundert besonders herausgestellt wurde. Es bleibt sozusagen im Hintergrund. Ich habe im Zuge dieser Lehrveranstaltung verschiedentlich auf so latentes Wissen hingewiesen, zum Beispiel auf den Umstand, dass lange historische Epochen unserer Vorgeschichte selbstverständlich so operiert haben, wie wenn die Männer die entscheidenden Wissensträger, aber auch die entscheidenden Gesellschaftsmitglieder wären. Und in Wirklichkeit waren sie gar nichts ohne die Zuleistungen der Frauen. Aber im Hinblick auf deren Tun, auf deren Tätigkeiten, waren die weiblichen Leistungen latente Leistungen, ausgeblendete Leistungen. Jetzt gibt es auch in der Psychologie diese sehr bekannte Gegenüberstellung von Ich und Es, beziehungsweise über Ich, ne? Die genau diese Latenz auch thematisiert. Es gibt etwas Unbewusstes, das als solches die bewussten Handlungen trägt und das als solches eben sinnvollerweise unbewusst ist. Freud hat ja immer wieder darauf hingewiesen, dass zum Beispiel das Vergessen viel wichtiger ist als das Erinnern. Ganz einfach deswegen, weil wenn wir aus der Vielheit der Alltagseindrücke alles behalten würden, würden wir sehr schnell Neurosen entwickeln, autistisch werden, an Overload inoperabel werden. Wir könnten gar nicht das tun, was wir tun, wenn wir nicht eine ganze Reihe von Dingen vergessen und ausblenden. Das ist vielleicht noch irgendwie im Spiel, weil es Lebenserfahrungen sind. Das wird aber eben in acto nicht thematisiert. Das bleibt latent. Jetzt ist, und das ist das Entscheidende an dieser Geschichte, die moderne Gesellschaft eine, die geradezu davon lebt, oder in der sehr viele Bereiche davon leben, allen voran die Wissenschaft, aber ich habe auch den Journalismus erwähnt, die davon leben, dass sie Ausgeblendetes einblenden. Das heißt, wo intrinsische Anreize, so habe ich das genannt, bereitstehen, die dafür sorgen, dass Ausgeblendetes eingeblendet wird, dass latente Wissensstände bewusst gemacht werden, in den Vordergrund geholt werden. In der Wissenschaft wird man nur etwas, bekommt nur eine universitäre Position, die Möglichkeit, weiter Wissenschaft zu betreiben, wenn man etwas gefunden hat, wenn man zumindest etwas sehr Kleines, Minimales gefunden hat, was von der Scientific Community als neu, als noch nicht bekannt wahrgenommen wird. Also Sie kennen die Geschichte, im Zuge Ihrer Dissertation müssen Sie zumindest irgendeinen Aspekt ins Spiel bringen, bei der Diplomarbeit ist noch nicht so, bei der Dissertation ist es dann so, einen Aspekt ins Spiel bringen, der eben von der Scientific Community, die dann aus den Begutachtern zumindest besteht, nicht, als neu wahrgenommen wird, als etwas, was zuvor noch nicht gewusst wurde. Nur so haben Sie eine Chance, in der Wissenschaft bzw. in akademischen Kreisen etwas zu werden. Das heißt, es ist so ein intrinsischer Anreiz vorhanden, ständig was einzublenden. Und weil die moderne Gesellschaft diese Bereiche relativ, sagen wir mal, differenziert mit wissenschaftlichen Instituten, mit einer Vielzahl von Publikationsmöglichkeiten, mit Zeitschriften, aber auch eben mit Zeitungen, Fernsehstationen und viel mehr, also weil da sehr viel Möglichkeit geboten wird, solche bisher latenten Wissensstände einzublenden, hat sich dieses Einblenden fast auf Dauer gestellt. Es bleibt nichts mehr ausgeblendet oder es bleibt nahezu, wir wissen natürlich jetzt nicht im Detail, was ausgeblendet ist, weil es noch nicht eingeblendet ist. Das ist so die grundlegende Debatte oder Problematik, nicht? Aber nichtsdestotrotz sehen wir sehr deutlich, dass die Gesellschaft geradezu davon lebt, gewisse Dinge einzublenden, die zuvor als ausgeblendet gegolten haben. Das ist gewissermaßen dieses Oszillieren, das ich die letzte Stunde angesprochen habe. Wir oszillieren beständig zwischen Wissen und Nichtwissen.
Bitte. Und noch zusätzlich dazu, um wieder auszuführen, ist ja unsere Gesellschaft so, dass es nicht gleichzeitig überall nicht die Gesellschaft blendet ein und aus, sondern es ist garantiert irgendwo eingeblendet, wird diskutiert auf anderen Bereichen,
ganz richtig.
Komplett
richtig.
Ausgeblendet.
Also ganz richtig. Das ist,
kann man sich ja Vermutungen anstellen, wie sich das ja in den letzten Leben und wie sich das zueinander verhält. Die
einen ganz richtig. Also das ist diese grundsätzliche, auch in der Evolutionstheorie ausgiebig diskutierte Notwendigkeit von Nischen. Nicht? Oder nicht einmal Notwendigkeit, sondern die Existenz von Nischen, also diese Strukturunterschiede. Nicht? Wo eben mit einem gewissen Wissen gepunktet werden kann, das eigentlich in den USA bereits uralt ist, aber hier eben dann besonders in den Vordergrund gestellt wird. Also sehr viele Bereiche der Wissenschaft leben oder sehr viele Wissenschaftler leben ganz einfach davon, dass sie eben Dinge übersetzen. die, was weiß ich, gerade in Amerika diskutiert werden. Das ist dann zum Beispiel in der Sprache, in die das übersetzt wird, neu. Auch das ein Aspekt davon. Aber grundsätzlich ist sozusagen diese Oszillation von Wissen und Nichtwissen in der Moderne, das ist eine meiner Thesen, auf Dauer gestellt. Das ist etwas, was beständig, permanent abläuft. Und was es deswegen dann auch sehr schwer macht, von sowas wie strategischem Einsatz von Nichtwissen zu sprechen. Ganz einfach deswegen, weil ja dieses Nichtwissen dann auch wieder thematisiert wird. Also in dem Moment, wo ich sage, beim Geld ist nichts im Spiel, ist es schon wieder nicht im Spiel, weil es ich gesagt habe. So, sehr verkürzt jetzt auf den Punkt gebracht.
Also das ist ja auch immer das Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit. Ne? Umso freier das ist, umso weniger sicher ist das Wissen.
Eine ganze Reihe von solchen Polaritäten sind diesbezüglich natürlich betroffen, davon betroffen, von dieser Aufdauerstellung, von dieser Permanenz, die eben unter anderem dann auch sehr, sehr populärwissenschaftlich als Postmoderne bezeichnet wurde. Zu dieser Problematik, die damit bezeichnet wurde, kann man vielleicht das nächste Mal ausführlicher. Für heute bedanke ich mich. Und